Hier ist euer 16 Karat Goldwinner Lawrence Roman und hört mal bei Catch Club rein. Viel Spaß euch beim Hören.
Wie ein großer Mann einmal sagte, Blut, Gewalt, geil. Mit diesen Worten begrüße ich euch im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits. Ich bin wie immer euer Dieter und ich begrüße den Dr. Redacted des Niederrheins, der so schief ist, fast so schief ist wie die Trophäe, den Sebastian.
Also danke schön für die Ankündigung. Liebe Grüße natürlich an Morbo, dem dieses Zitat entliehen ist. Und da sind wir wieder, ne? Jedes Jahr wieder im Juni.
Jedes Jahr wieder im Juni im November. So ist es.
Genau.
Ja, wir hatten wieder Doubleheader, Tournament of Survival 10, Cage of Survival 4. Tournament of Survival haben wir beide geguckt. Cage of Survival habe ich nur 3 Matches geguckt. Sebastian, glaube ich, gar nicht.
Das habe ich im Hall of Fame gesehen.
Ich nicht. Lag aber auch daran, dass Cage of Survival, das komplette Fall 4,5 Stunden ging, habe ich gesagt, fuck this shit.
Deswegen habe ich es gar nicht geguckt.
Und wenn ich dann auch die Ergebnisse sehe, gehen wir gleich mal drauf ein, bin ich auch froh, dass ich es nicht geguckt habe. Ja. Du wirst auch sehr froh sein, wenn du die Ergebnisse nicht kennst.
Ich kenne die tatsächlich schon.
Ja. So, aber das ganze 10. Tournament Survival. Ich muss sagen, ich war so beim Line-Up, war ich so, ja, Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen.
Also ich kann schon mal sagen, ich hatte nicht so große Erwartungen.
Genau.
Und vielleicht fand ich auch deswegen die Show eigentlich ganz gut. Es war auf jeden Fall besser, als ich erwartet habe, das kann ich sagen.
Ja, da bin ich auf jeden Fall mit. Man kann schon mal vorausschicken, die Show hat bei Cage Match eine 6,21. Das finde ich ein bisschen zu wenig.
Ja, ich hab 7 gegeben.
Würde ich nämlich auch sagen, aber das können wir jetzt mal klamüsern. Das Ganze ging nämlich los mit dem First-Runden-Match, einem House of Horrors Deathmatch. John Wayne Murdoch traf auf Mr. Danger. Ja, ich würde sagen, quasi Match of the Night direkt als erstes Match.
Für mich ganz klar tatsächlich.
Und Digga, dieses. Es war eine Traverse über dem Ring aufgebaut. Der Ring war quasi behangen mit Lighthubes. Und das ganze Ding ging erstmal los, dass John Rayne Murdoch Mr. Danger erstmal ein Dutzend Lighthubes einfach über den Kopf gezogen hat.
Ja, und ja, dann. Muss halt wirklich sagen, das Match war so ein bisschen, also für Leute, die es nicht gesehen haben oder die vielleicht nicht so viel Deathmatch Wrestling so gesehen haben. Das war so ein bisschen die Deathmatch-Variante vor so einem Destination-X-Match von TNA, finde ich.
Ja, quasi, weil die Traverse wurde ja auch benutzt und ich finde Mr. Danger, ich konnte ihn nie so greifen, aber der gefällt mir, hat mir da echt gefallen und das war ja auch der absolute Konterpart zu diesem bulligen John Rayne Murdoch, der halt einfach eine Legende ist in dem Bereich.
Richtig.
Und ist ja nicht umsonst der Duke of Hardcore.
Ja.
Und ging's, wie gesagt, einfach hin und her. Halt ein schönes, klassisches Deathmatch, viele Lighthoops. Und du warst ja schon mal in dieser TWE-Arena, du weißt, wie klein sie ist. Und da kriege ich ja immer Zuckungen, wenn bei ICW No Holds Barred da was gemacht wird. Aber wenn ich überlege, da in diesem Showboat, was ja nicht klein ist,
nee.
Wenn die da aber mit Lighthubes rumschlagen und du das wirklich in die ersten 2-3 Reihen fliegen siehst, bin ich immer so, Leute.
Ja, das stimmt. Und da haben sie ja eigentlich relativ viel Platz, ne?
Ja, aber das splittert halt übertrieben. Genau, und wie gesagt, es ging hin und her. Danger ging irgendwann auf diese Traverse, hat sich Lighthubes genommen und ist ich weiß nicht mehr, mit was für eine Aktion, ist halt einfach auf John Rayne Murdoch richtig draufgesprungen.
Ja.
Und dann konnte, das war aber auch nur Nearfall. Und dann gab es den Finisher vom Duke. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Was das ist. Und ja, dann gab es die Submission und dann war das Match vorbei nach 12,5 Minuten. Ich fand das richtig gut. Tolles Showing von Danger. John Rand Murdoch hat ihm nochmal Props gegeben, hat gesagt, du bist ein geiler Typ, Junge. Und ja, was hast du denn noch dazu?
Kann ich mich eigentlich komplett anschließen. Also das war wirklich ein sehr cooles, auch so ein Hybrid-Deathmatch. Das war ja fast schon so ein bisschen so das, was Leute wie Hayabusa oder auch der vor kurzem verstorbene Sabu so ein bisschen mitgeprägt haben, so dieses High-Flying-Deathmatch-Wrestling. Und das ist auch was, wo ich Mr. Danger auch auf Dauer sehe, weil du hast schon recht. Er ist ein bisschen schwer zu greifen, vor allen Dingen, weil er auch immer in diesem GCW-Kosmos existiert hat, obwohl er ja jetzt, also gerade im Deathmatch-Bereich ist er jetzt nicht das Erste, was man mit ihm verbindet, wenn man ihn sieht, auch von seiner Art her zu wresteln und so. Ist ja jemand, der auch von AR Fox kommt, meine ich, von WWE 4 und aus dem ganzen Umfeld da. Kommt ja auch aus Georgia, aus Atlanta, glaube ich, auch aus der Nähe. Und das war ein ganz tolles, obwohl er hier verloren hat, war das schon fast ein bisschen eine Star-Making-Performance von ihm und John Ray Murdoch wie immer stark, deswegen ja, für mich klar Match of the Night tatsächlich.
Jo, da gehe ich auf jeden Fall mit. Dann ging es weiter mit einem First Round Triple Threat Match. Otis Koga traf auf den Beastman und Dr. Redacted. Was eine wilde Zusammensetzung.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, wenn ich da einmal kurz drauf vorgreifen darf, auf das klar. Match. Ich fand das an sich auch ganz gut. Ich finde nur, es war ein bisschen lang.
Ich sehe gerade, das ging 18 Minuten. Das war das zweitlängste Match der Show. Ja. Und das, das zweitlängste und das ohne Grund.
Ja, genau. Das ist so der größte Kritikpunkt, den ich an dem Match habe. Ja. Ich würde sogar fast sagen, dass das deswegen vielleicht, und da haben wir jetzt ganz, ganz große Anführungszeichen in Luft, so eins damit das schwächste Match war, aber es war immer noch echt anständig und wenn das bis ein paar Minuten länger, ein paar Minuten kürzer gewesen wäre, wäre es sogar ziemlich, ziemlich gut gewesen eigentlich.
Ja, weil das war halt cool. Die haben sich immer, das war gut abwechselnd, das war nicht viel Leerlauf oder quasi kein Leerlauf. Und was mir gefiel, war der Anfang. Beastman und Otis rangeln und Redacted macht direkt zu Beginn schon seinen Mülltonnen-Spot. Und dann gab's Gusset Plates und Tubes über Tubes über Tubes. Otis holt sein Rasiermesser raus. Wo ich mir denke, Digga, das wird noch wichtig, das müssen wir noch zum letzten Match sagen. John Rand Murdoch hat sich im Opener einmal so auf im Hüft-Nieren-Bereich einmal einen richtig heftigen Cut zugezogen.
Stimmt, ja.
Also, das war auf, das muss man sagen. Und, weil, fällt mir gerade ein, als ich Rasiermesser sage.
Ja, ist richtig.
Dann holt Otis sein Rasiermesser raus. Beastman holt eine Bärenfalle?
Ich hab gedacht, was ist denn jetzt hier los, ey?
Ich war auch so, Bruder. Was? Und, musste er diese Bärenfalle aber kassieren? Weißt du, das sind so Sachen beim Deathmatch, die ich mich frage, sind die Dinger dann ein bisschen irgendwie entschärft oder hast du dann einfach Scheiß am Schuh? Und,
Das ist eine gute Frage, ja.
Weißt du, das ist so absurd. Und da brauche ich auch keinen Dispense of Disbelief, weil, das tut weh.
Ja, das stimmt.
Und, auf jeden Fall, gab's das Rasiermesser und, Beastman war gefangen in der Bärenfalle und, dann hat am Ende, Endeffekt der Otis den Doktor gepinnt. Ist jetzt eine Sache, mit der ich nicht gerechnet hätte, aber zum Ende ergibt es natürlich Sinn. Ich und Otis werden nie Freunde, aber ich fand ihn relativ erträglich bei dieser Show.
Ich muss ja tatsächlich mal was sagen, wo ich nicht gesagt hätte, dass ich von dem Jahr, von dem Jahr hätte ich das nicht gesagt. Ich muss allerdings sagen, ich finde schon, dass Otis deutlich besser geworden ist im letzten Jahr.
Das auf jeden Fall, aber es ist einfach nicht mein
Typ. Ja, er ist auch ein reiner Deathmatch-Mister, so fair muss man sagen. Das muss man ganz klar sagen, aber vor einem Jahr fand ich ihn noch, das war wirklich so, da habe ich ihn gesehen, habe gedacht, boah, nee, Otis, ne? Und inzwischen muss man sagen, hatte er schon im Deathmatch-Bereich einige ganz gute Matches. Er braucht auch immer die, also er braucht gute Gegner, das muss man ehrlich sagen. Er ist nicht derjenige, der andere ziehen kann. Und es ist halt wirklich im Deathmatch-Bereich, aber in dem Kontext ist er inzwischen echt, echt ganz anständig.
Ja, deswegen war es auch wichtig, dass das hier ein Freeway war, weil Otis gegen nur den Doktor oder nur gegen Beastman, das wäre nichts gewesen. Wie gesagt, ja. Das Ding 3-4 Minuten kürzer, wunderbar, aber so.
Sehe ich auch so.
Ja, und dann ging es weiter mit The Beth, Bobby Beverly gegen Daiju Wakamatsu. Und da muss ich sagen, Bobby Beverly, der war immer im Schatten von 440 und Atticus und RSP, aber dieser Abstand von GCW und RSP, 440 und dass er bei ICW in Holzbad so Solo-Kram gemacht hat, das hat ihm echt geholfen.
Absolut.
Und der war auch echt gut. Ich muss sagen, zum Match selber, das war ein Made-in-Japan-Match, weil du hattest die Tokyo Towers.
Genau.
Und, ja, und, na, wenn New Yorker Tower gibt's ja nicht mehr. Und, denn, auf jeden Fall, war das okay, aber ich mag ihn mittel, also Beth Wakamatsu ist auch in Ordnung, aber ich fand den Match jetzt auch nicht so mega hart drin, das kann ich auch direkt fürs nächste Match sagen. Die haben mich nicht so mega abgeholt tatsächlich. Wie ist das denn bei dir, erstmal bei dem Beth gegen Daicho Wakamatsu?
Ich fand das eigentlich ganz gut. Jetzt nicht so gut wie den Opener. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ja, also es war auch besser als das Match davor, so nicht. Aber ich war da nicht so hundertprozentig drin, sag ich.
Ja, kann ich verstehen. Ich muss sagen, ich bin inzwischen in den Beth-Matches, also ich unterschreibe das, was du gerade gesagt hast, ziemlich drin, weil es ist wirklich heftig, wie er sich entwickelt hat. Er hat, da möchte ich mal den lieben Krenoa bei uns aus dem Discord zitieren, er hat so ein weirdes Charisma, was wahrscheinlich auch gut irgendwie so bei DDT oder so funktionieren würde. Da gehe ich komplett mit tatsächlich. Ja. Und was ich an dem Match ja ganz gut fand, ist, dass es auch eine gute Länge hatte. Also das war halt ein bisschen über 11 Minuten, glaube ich, knapp 11,5. Ich fand es ein bisschen überraschend. Ich hätte gedacht, dass Wakamatsu viel weitergeht. Ich finde das aber völlig in Ordnung, dass der Beth gewonnen hat. Also, Match hat, glaube ich, 6,96 bei Cagematch. Das finde ich in Ordnung. Ich finde, darf ich mitgehen.
Das kann man auf jeden Fall. Ja. Und, genau, dann ging es mit dem letzten Erstrundenmatch weiter. Es war ein GCW Ultra Violent Title Tournament of Survival 10 First Round 3-Way Deathmatch. Es war ja klar, dass Matt Tremont auf Fragezeichen trifft.
Ja.
Vakant hatte sich schon gefreut, neuer Champion zu werden. Aber Vakant wurde attackiert von Jimmy Lloyd. Und dann, war TBA in der Gorilla Position. Und dann kam die dritte Person. Schatzi, schenkt mir ein Foto.
Es war halt lustig, weil, also, ich hab's ja kurz vor der Aufnahme nochmal gefragt, du hast es ja später geguckt.
Ja, aber ich war ungespoilert.
Das ist gut. Ich hab's ja tatsächlich auch live geguckt und wir hatten dann mal bei uns im Cage Rush Discord, hatten wir so spekuliert, wer könnte da rauskommen, ja. Und hatten alle möglichen Namen so durch den Raum geworfen, ja. Da war halt von Alex Cologne über das ist
Elijah Black
und alles mögliche, ja. Und dann kam halt Jimmy Lloyd und dann meine ich so, ja, Jimmy Lloyd ist eigentlich immer ganz gut, aber meinten also, ja, ist halt ein bisschen underwhelming, weil ne, Jimmy Lloyd ist ja fester Bestandteil von GCW. So. Und dann dachte man schon so, ja, okay. Und das muss man sagen, hat GCW clever gemacht. Dann dachte man, ja, ist voll der Letdown. Und dann kam halt Shotzi. Und das war schon cool. Ich hatte damit nicht gerechnet. Es gab wohl so ein paar Gerüchte, die waren aber nicht zu mir durchgedrungen. Und ja, sie passt da ja auch gut rein. Und ich muss auch sagen, mir hat das Match, glaube ich, hier von der ersten Runde am zweitbesten gefallen nach dem Opener. Das fand ich schon ziemlich cool tatsächlich. Und es war auch für Shotzi sicherlich gut, dass das ein Three-Way-Match war, weil ich glaub, das war jetzt ihr zweites Match nach der WWE. Ich glaube, sie war ja davor Überraschungsgast bei Hood Slam. Ich glaube, das war 2 Tage vorher, an einem Donnerstag. Und
Ja. Insofern. Nee, das war ein Tag vorher.
einen Tag vorher sogar, Entschuldigung.
Gegen Rick Scott Stoner.
von den Stoner Brothers. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, das ist ein Tag-Team aus Kalifornien. Das sind Rick Scott Stoner und Scott Rick Stoner.
Natürlich Brutzglam. Dark Sheik, was tust du?
Auf jeden Fall, da war sie ja und das war jetzt quasi ihr zweites Match nach der WWE und dann, wenn du gleich ein Deathmatch hast, ist es halt sicherlich besser, da ein Three-Way draus zu machen als ein Singles-Match und Matt Tremont ist da ein guter Gegner für. Und für solche Sachen ist Jimmy Lloyd halt auch echt gut, ne? Weil der kann dann guter Kleber sein und deswegen, das hat gut funktioniert hier, fand ich. Das war jetzt auch, das hatte auch eine gute Länge, das war auch so im 11,5-Minuten-Bereich, also ja, das fand ich ganz gut. 6,69 bei Cage Match finde ich ist auch fair bewertet.
Yes. Da gehe ich mit. Dann, also du hast auch, wie gesagt, du hast alles gesagt zu dem Match, Tremont dann weiter. Und dann ging's, war da schon Pause? Dann kam Richard Holiday raus. Es gab mal kein Non-Tournament-Match.
Das war nicht schon verdrängt, Richard Holiday, und du hast recht.
Sondern dann kam Richard Holiday raus und sagte, ey, ihr habt mich alle gehasst, bla bla bla. Und egal ob gehasst oder geliebt, aber am 5. Juli werde ich mein letztes Match bei GCW haben, dann bin ich weg, ciao. Und dann werde ich sagen, hallo, Justin Break, aus Richard Holiday wird dann Justin Break bei NXT.
Ist das schon bekannt?
Ich sag das jetzt einfach.
Okay.
Also ich gehe voraus, dass er zur WWE kommt, weil man muss ja sagen, Richard Holiday hatte vor zwei Jahren Krebs.
Richtig.
Da wollte die WWE ihn haben, um zu sagen, ja, wir haben ihn verpflichtet, obwohl er Krebs hat.
Echt? Das habe ich damals gar nicht so mitbekommen.
Ja, das sagen so Dirt Sheets, dass sie, weil er da war ja kurz vorher, glaube ich, kurz bei AEW und dann haben sie ihm einen Vertrag angeboten mit dem Ding, ja, er hat ja Krebs.
Also dass es da mal das gab, dass da auch ein Vertragangebot war, das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass es in diesem Kontext
war. Ja, es war laut Dirt Sheets in dem Kontext mit, ja, er hat ja Krebs, ne, dann sind wir die Retter.
Ja, okay.
Ja, und genau, das war dann auch alles dazu. Und dann ging's ins erste Halbfinalmatch. Jonathan Murdoch traf auf Otis Koger. Waren Pins ein Glass-Match. Die haben sich direkt in die Glasscheiben geschmissen. Otis nimmt sein Messer und geht direkt wieder in die Stelle von John Wayne Murdoch und ich bin so, Leute, habt ihr alle nicht von Nick Gage gelernt?
Nee. Nee.
Ja, Leute, das ist gefährlich. Ach, wart, ja. Das Match ging auch tatsächlich nur 7 Minuten 17. Gab ein Hin und Her, dann gab es einen Suplex in ein Barbwire Glasboard. Und, Aber dann gab es einen Swanton Bomb von Otis und Otis war im Finale.
Ja, krass, und ne?
Das fand ich gar nicht schlecht, das Match.
Ich muss auch sagen, ich finde die Bewertung bei Cage Match, das hat 5,14, das finde ich echt so ein Punkt zu niedrig. Also
ich bin auch gerade verwundert, da habe ich ein anderes Match gesehen, weil ich fand das gut.
Also ich fand's tatsächlich auch vielleicht jetzt nicht bei den Top-Matches, aber ich finde schon, also für mich, ich habe da glaube ich auch 6 Punkte gegeben, für mich war es aber schon so gutes 6-Punkte-Match, also schon mehr so 3,5. Also wie gesagt, 6,14, da würde ich sagen, in Ordnung. 5,14 finde ich ein bisschen wenig, weil ich finde es dann bei so einem Match auch gar nicht schlimm im Halbfinale, wenn das nicht ewig dauert. Das war halt einfach ein Sprint, die haben krasse Moves gezeigt. Ich habe auch keinen Bock, wenn dann noch so ewig lange Halbfinale sind. Man muss ja sowieso sagen, die Show ging auch live sowieso schon 3,5 Stunden. Wobei, wenn du es nachher geguckt hast, war es bei weitem nicht so lang, weil es ist nun mal bei Deathmatch so, dass du oft und viel kehren und aufräumen musst.
Das Problem ist aber, wenn du aber Richtung Main Event kommst und das Ding dann noch 35 Minuten geht, das Filer 30 Minuten, dann bist du so, bitte nicht.
Ja. Wobei bei GCW kann man das oft schwer sagen, weil die hauen ja auch oft noch irgendwelche Pausen rein, die hauen Werbetipps rein.
Ja,
manchmal ist das Pfeil, also es gab auch schon Shows, da war das so, da war die Show zu Ende und dann war einfach 10 Minuten lang schwarzes Bild noch auf dem Pfeil mit drauf und so, das gab's ja alles schon.
Ja, natürlich, aber genau. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass ich es gut fand, dass es vom Booking nicht so offensichtlich war.
Das stimmt.
Weil mit Otis habe ich nicht gerechnet.
Und trotzdem ergibt Sinn. Das ist ja eigentlich ganz gut, wenn das im Nachhinein
sagst. Genau. Und dann gibt es das zweite Halbfinale. Bobby Beverly gegen Matt Tremont. Und da habe ich nur geschrieben, das war blutig.
Ja, boah. Also die haben echt richtig gesucht. Also erstmal vorweg, ich würde sagen, auf jeden Fall Besseres der beiden Halbfinals.
Ja, das auf jeden Fall.
Das würde auch sagen, das war so Top 3 oder so, könnte das schon mal mehr gewesen sein von der ganzen Show. Ich fand das schon ziemlich gut. Ja, die beiden haben sich halt gar nichts geschenkt. Nur das dann auch in knapp 9 Minuten, das fand ich echt unterhaltsam.
Das war super witzig. Also, so witzig wie Deathmatch sein können. Aber ja. das hat Spaß gemacht. Genau. Und Tremont war fertig, Beth war fertig. Ja, was macht der olle Tremont? Ja, du, Kollege, Finale, ne? Machen wir Concrete Hell Deathmatch. Werden gleich die Cinderblocks aus dem geholt. Und ich bin so, ach nö. Ja, dann wurde viel gekehrt, viel gefegt. Und dann wurde Jeff Cannonball rausgeschoben. Ja, Jeff Cannonball, das neueste Mitglied der Deathmatch Hall of Fame, ist an ALS erkrankt. Er braucht auch jegliche Hilfe. Fickt das Gesundheitssystem der Amerika. Fick Trump, ne, Grüße, keine Grüße gehen raus. Den Link zum GoFundMe werden wir in die Shownotes klemmen. Und genau, Jeff Cannonball kam raus, sitzt im Rollstuhl, hat sich kurz bedankt für den Empfang. MLJ hat bei der Introduction gesagt, ist ein großer Wrestler, aber auch einer meiner besten Freunde, hat fast geweint, dann kam er raus mit seiner Frau und seinem Kind und dann kommt Black Christian raus und shittet rum und sagt, ey, schön, dass ihr hier seid, wir feiern 2 Jahre seit meinem Titelgewinn. Und ich bin so, ach du Scheiße, ist der Bullshit 2 Jahre her, schrecklich. Wurde ein Jahr später von Mance Warner ersetzt, fantastisch. Dann hat er gesagt, ja, Jeff, steh auf, wenn du keine Pussy bist, du bist dann nicht krank, bla bla bla, deine Frau, bla bla bla. Und ich muss sagen, Black Christian, ich mochte den mal so.
Ich auch.
Aber jetzt kann ich den so absolut null ernst nehmen.
Das ist aber leider in Anführungszeichen das Verdienst von GCW. Ich glaube, da hat er gar nicht so viel selber mit zu tun.
Natürlich, ganz klar. Und dann kam Tony Deppen raus, hat Black Christian angegriffen, der fällt aus dem Ring raus. Und Cannonball wird dann geschoben und verpasst ihm dann einen einen Drive-by-Punch in die Eier.
Ja, das muss ich sogar sagen, in dem Kontext hier fand ich das sogar okay mit Black Christian, weil da hat es irgendwie gepasst und
ja,
das
war natürlich.
Dann halt das war okay. Ich weiß nicht, soll ich gleich, wenn wir das hier zu Ende besprochen haben, nochmal über die Hall of Fame reden? Weil dann werde ich auf jeden Fall nochmal über Cannonball reden.
Ja, dann können wir es gleich machen, zum Abschluss quasi.
Okay, machen wir es gleich, genau. Und aber also das mit Tony Deppen, das war schön zu sehen, weil Tony Deppen ist ja, also die waren ja wechselseitig die Trauzeugen voneinander bei ihr.
Und dann hieß es GCW Ultimate Title Tournament of Survival 10 Final Concrete Hell Deathmatch. Matt Tremont traf auf Otis Koger. Der Ring war Barbed Wire, sondern Barbed Wire umwickelt. Und die Ringmitte war ausgelegt mit Zement, mit Backstein. Holy shit. Ja, und jetzt darfst du gerne mal anfangen.
Oh Gott. Also erstmal, es war kein schlechtes Match, aber es war mir einfach alles ein bisschen sehr viel. Auch hier wieder, das ging fast 20 Minuten. Das kannst gerne du gleich noch ausführen, weil ich weiß gar nicht mehr, wer wann wie wo reinkam. Ich weiß nur, dass ich gesagt habe, ist schon ein bisschen doll, auch so vom Overbooking her und möglichen. Es war trotzdem nicht schlecht. Ne? Also es hat bei Cage Match 6,1, das finde ich in Ordnung, da will ich auch mitgehen. Aber ja, es war jetzt nicht bei den besten Matches für mich von der Show dabei. Der Sieger war ein richtiger. Ich finde es gut, dass Tremont dann doch gewonnen hat, weil, das muss man ja an der Stelle auch mal sagen, ich glaube, vor diesem Abend hatte Matt Tremont 11 Siege bei Deathmatch-Turnieren und fast das Einzige, was er noch nie gewonnen hat, war das Tournament of Survival. Also er hat das Negation Invitational gewonnen, er hat das King of the Deathmatches gewonnen, er hat Tournament of Death gewonnen, er hat alles Mögliche gewonnen, aber das Jahr hat er tatsächlich noch nie, das war mit so das Einzige groß, was er nie gewonnen hat.
Das ist richtig und es war ja auch seine vierte Teilnahme am TOS und dann finde ich es gut, dass er es gewonnen hat. Ja, und zum Match, ja, es ging hin und her, Tremont ist am Drücker und plötzlich kam Christian Thiapier raus, oder Napier?
Napier,
Christian Napier kam raus, genau. Der Kayfabe-Cousin von Otis und Atticus.
Richtig.
Atticus kam auch raus, die heißen Wendel 84, fantastisch. Und ja, dann kam Joey Janela raus, um das Match am Tag später aufzubauen. Kam Janela raus, hat Napier einen Death Rally Driver durch einen Barbed Wire Light Tube Table draußen verpasst. Und dann gab es einen Big Splash mit den Tubes voran von Tremont bis 2. Dann gab es einen Uranage auf die Backsteine bis 2 von Otis. Dann gab es einen Jokeslam auf Steine und Tubes bis 2 von Otis. Und dann gab es einen Death Rally Driver auf die Blocks und Steine bis 3 für Tremont. Und die Eingriffe fand ich, haben gepasst.
Ja, und, das stimmt.
Mein Problem ist, ich finde so Eingriffe bei Deathmatches immer so witzlos.
Ja, finde ich auch.
So, ich kann das verstehen, aber ich bin so, Digga, du kannst den ja töten jederzeit. Es muss doch keiner eingreifen. Weißt du? Und, ja. Dann hat fucking Matt Tremont das TOS gewonnen, bleibt Champion und hat eine Trophäe mehr in seinem Schrank. Und damit endete diese Show. Ja, es war, wie gesagt, 7 Punkte lesen sich da auf jeden Fall, kannst du da ganz gut geben, finde ich. Es hatte seine Höhen, seine Tiefen. Was mir halt tatsächlich gefiel, ist, dass es einfach kein Non-Tournament-Match gab. Diese zwei kurzen Segmente waren passend.
Ja.
Und ja, bevor du auf die Hall of Fame eingehst, ganz kurz gehen wir mal auf Cage of Survival 4 ein.
Gerne.
War einen Tag später.
Ja.
Es gab ein Deathmatch im Opener. Slade traf auf Pierre Bronson, der nicht mehr bei AEW ist. Sein Tag-Team-Partner, über ihn reden wir nicht mehr.
Aber man muss tatsächlich sagen, was echt ein bisschen beschissen war, ist, dass manche das irgendwie verwechselt haben und dann Bear Bronson angegriffen haben, der damit gar nichts zu tun hatte. Also das fand ich ein bisschen scheiße für ihn.
Ja, natürlich. Und,
Weißt du eigentlich, mit wem er verheiratet ist im echten Leben?
Ich wusste das mal.
Mit Gabby Forza.
Ach was.
Ja. Your homie the Nomi ist seine Ehefrau tatsächlich.
The homie the Nomi, ja, fantastisch. Und Bear Bronson hatte sein allererstes Deathmatch und Digga, die haben sich gegeben. Wenn du ein Match gucken willst, guck das Sebastian.
Das wollte ich sowieso noch gucken, weil das hat auch eine überraschend gute Wertung bei Cashflow. Das hat über 8, glaube ich, ne?
Das war richtig gut, 14 Minuten, die haben sich richtig gegeben. Ich kann einen Spot, kann ich sagen, man hat den Zendik Janela Spot von Tournament of Survival 1
natürlich
ein bisschen nachgebaut. Nur nicht mit Auto, sondern mit einer Hebebühne.
Ja. Ich glaube aber, das ist auch so der Spot, der in der GCW-Geschichte am häufigsten irgendwie so referenziert wurde, oder?
Ja, natürlich. Du, ich habe kein GCW geguckt, aber den Spot habe ich einmal im Monat geguckt. Und ja, dann gab es Charles Mason, der Jamie Lynn Senegal besiegt hat. In 4 Minuten wurde dann von Effie vertrieben. Mason gegen Effie wird gerade aufgebaut. Schade. Dann gab es Young Dump and Broke. Nee, nicht Young Dump and Broke. Wie heißen sie denn jetzt? NYPND. YDNP.
Ich weiß auch nicht mehr, wofür das P steht gerade tatsächlich.
Was war das denn?
Heißt das nicht einfach Young Dumb and Price?
Ja, Young Dumb and Price, stimmt. Alec Price, Charlie Tiger, hatte der nicht auch mal Allegations letztens?
Charlie Tiger?
Oder wer war das? Irgendwer hatte doch letztens Allegations, meine ich. Aus dem Kosmos.
War das nicht? Nee, das war. Wie hieß der denn nochmal? Da gab's doch noch so einen Unwichtigen, der hat nicht.
Alice Taylor?
Ja, genau, ich meine, der war das, genau.
Ich dachte Charlie Tiger, deswegen. Ja, Alice Taylor, aka Pat Dynamite.
Ja.
Und die sind angetreten gegen Jay Lucas, Jeffrey, John und Teriyaki. Dann gab's JCW Title Match, Masha Slamovic besiegt KJ Orso. Ich verstehe den Turn durch den Maskenverlust, aber dann hört's auch wieder auf.
Also ich hab so ein paar Promos und so gesehen, so boah, weiß ich nicht.
Ich finde
das alles auch so sehr oberflächlich irgendwie und ich habe nicht das Gefühl, dass da viel Gedanken
das,
irgendwie
reingesteckt wird. Nee, das nicht viel Substanz, nein.
Genau.
Dann hatten wir ein Tag Team Deathmatch. Daiju Wakamatsu und Dr. Redacted besiegten Mr. Danger und er ist da! Lil Sicko!
Einige hatten ja schon gedacht, dass er vielleicht das X sein könnte am Tag zuvor, aber er kann man am Tag danach.
Das finde ich super gut. Und, Lil Sicko, Alter. Und, ja, dann gab's Dog-Collar-Match. Atticus Koga besiegt Joey Janela nach 22 Minuten.
Ja, ne? Ich habe auch ehrlich gesagt, also hättest du mich gefragt, wie lange das Match dauert, hätte ich gesagt, ja, also unter 20 wahrscheinlich nicht.
Ja, dann gab's ein 8-Man-Tag-Team-Match, das Team GCW besteht aus Effie, Jimmy Lloyd, John Wayne Murdoch und Ned Tremont in Begleitung von One Cold Manders, Alec Price, Dr. Redacted, die GCW-Legende, wer kennt sie nicht, Jordan Oliver und Masha Slamovic trafen auf das Team JCW, aber nicht Jersey Chip Champion Wrestling, sondern Juggalo Championship Wrestling mit so Legenden wie Too Tough Tony, Mickey Knuckles, Raffo the Clown, Jabbo the Clown. Und sie wurden begleitet von Alice Crawley, Danny Moe, JP Grayson, Shane Mercer, Tommy Grayson, Wyland Jay und warum zur Hölle Willie Mac?
Ich muss übrigens sagen, weil du gesagt hast, bei Shane Mercer, diese ganze Allegations-Sache bei dem hat sich in eine ganz schön andere Richtung entwickelt, tatsächlich.
Dass sie geschnittet hat?
Ich weiß nicht, wie ich das einigermaßen kohärent zusammenfassen soll, aber sie hat quasi zugegeben, dass das nicht die Wahrheit war, aber sie behauptet, sie hätte das nicht gesagt, weil sie gelogen hätte, sondern weil Shane Mercer und diese andere Person, die sie beschuldigt hat, weil sie sie mit Witchcraft belegt hätte, also mit Hexenflüchen.
Ja, das habe ich.
Das ist kein Witz, also die Frau braucht echt Hilfe. Zumal ich weiß nicht, ob du das weißt, aber sie hat ja genau die gleichen Sachen auch mal über Akira behauptet, meine ich, glaube ich. Akira.
Ja, und war da auch nicht noch was mit Alexis Littlefoot, war doch auch was.
Ja, da hat sie irgendwie.
Und Akira erzählt. Aber auch, ja, genau.
Ja, also ohne Scheiß, ich will ja auch wirklich nichts böse, aber ich glaube, die braucht echt Hilfe.
Na. Und gut, dass wir drüber sprechen.
Weil man muss ja auch, wenn man über die Sachen spricht, wenn da Anschuldigungen sind, muss man natürlich auch darüber sprechen, wenn es dann sich im anderen Licht darstellt. Und ich habe auch privat mit ein paar Leuten drüber geredet, die alle so meinten, ja, das ist ein schwieriges Thema, weil viele wissen halt, dass es ihr wohl wirklich irgendwie, also dass da wirklich einfach Probleme sind, ja. Und bei Shane Mercer ist es so, dass er wohl, also dass viele sagen, er ist ein bisschen komischer Typ, aber nur weil jemand ein komischer Typ ist, heißt das ja nicht gleich, dass er sowas gemacht hat. So, ne?
Ja, genau.
Nee, aber ist auf jeden Fall eine wilde Zusammensetzung von dem Match.
Ja, und das Match endete nach 24 Minuten im No-Contest.
Schön.
Und dann gab es am Ende noch ein Cage of Survival-Match mit 18 Minuten 38 zwischen Medo Extremo und Cyclope. Juhu, nicht gesehen, möchte ich nicht, danke, tschüss.
Bis dahin. Das einzige Match, wo ich jetzt wirklich sage, das würde ich ganz gerne noch nachholen, ist Slade gegen Bear Bronson, der Rest.
Das war super nicht. Gut, ich bin auch froh, dass ich das gesehen habe. Und ja, jetzt darfst du gerne.
Gerne, also wir hatten ja auch noch quasi zwischen den beiden Sachen, über die wir jetzt was eine länger und das andere kürzer geredet haben, hatten wir ja quasi nach Tournament of Survival hatten wir noch die Deathmatch Hall of Fame in diesem Jahr. Und wir hatten insgesamt 4 Inductees, wovon eins ein Tag-Team war und damit hat es auch begonnen. Und zwar war das Mean and Hart, also Mean Mitch Page und Roland Hart. Roland Hart ist ja leider nicht mehr unter uns. Mean Mitch Page lebt noch. Die beiden waren vor allen Dingen bei Idol Mid-South sehr aktiv. Deswegen hat die Introduction auch der gute Nick Moneywar übernommen. Das ist jemand, der lange bei IW Mid-South war, der heute noch sehr als Kommentator so in der Indiana-Ecke und so aktiv ist. Und ich muss sagen, ich fand das schon ganz unterhaltsam, weil das waren, also die haben da wirklich so Geschichten erzählt. So, hättest du mir die Geschichte erzählt und hättest mich dann gefragt, wo ist das passiert, bei welcher Liga und wann, hätte ich gesagt, IW Mid-South in den 2000ern. Die haben dann zum Beispiel so Geschichten erzählt wie, ja, sich vorstellen, die haben eine Benefits-Show gemacht, aber nicht für irgendeinen verletzten Wrestler oder so, nein, die haben eine Show gemacht, mit der sie das Geld gesammelt haben dafür, dass das Gebäude, in dem sie veranstaltet haben, einen Notausgang bekommt.
Wow.
Das County oder so hat halt gesagt, ja, ihr dürft hier irgendwie höchstens noch einen Monat Shows machen, dann muss das so umgebaut sein, dass sie einen Notausgang hat. Und ihn hatte natürlich kein Geld. Also haben die eine Show in dem Gebäude gemacht, damit sie sich doch quasi leisten können. Also wirklich, wirklich wildeste einer der Mid-South-Stories. Mean Mitch Page hat das dann auch angenommen und hat dann auch noch über Roland Hart geredet, der ja leider sehr früh gestorben ist mit 34, auch an tatsächlich gar nichts Deathmatch-relatedem, sondern der hatte Darmkrebs. Ja, das muss wohl dann auch relativ schnell und relativ schlimm gewesen sein. Und trotzdem war das eigentlich ganz cool. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob dann erst Too Tough Tony kam. Ich glaube, ja, ich bin mir mal nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall noch, was der Main Event war. Und Too Tough Tony, du hast ihn ja gerade schon erwähnt, ne, ist jemand, der vor allen Dingen bei Juggalo Championship Wrestling aktiv ist. Also wer hat ihn natürlich eingeführt? Richtig, Violent J.
Natürlich.
Ich habe schon zu ein paar anderen gesagt, ich finde das wirklich lustig, wenn Violent J sich diese Juggalo-Schminke abmacht, der sieht halt einfach aus wie so ein Dude, der so dein Nachbar sein könnte, finde ich.
Natürlich.
Der sieht wirklich so aus wie so ein Suburban Dad irgendwie, so das finde ich sehr witzig. Aber ja, der hat dann halt viel von Juggalo Championship geredet und was hat er gesagt. Das fand ich so ein bisschen mit am wenigsten interessant. Und dann kam Scrawny Shawnee. Das war jemand, der viel so hinter den Kulissen bei CCW gemacht hat, der zum Beispiel sich viele Konstruktionen ausgedacht hat. Also auf Scrawny Shawnee geht zum Beispiel der Cage of Death zurück und sowas, ja. Also wer hat ihn natürlich eingeführt? Richtig, John Zendik. ohne den obligatorischen DJ Hyde-Shoot bei jeder Deathmatch Hall of Fame ging es natürlich nicht, auch hier nicht. aber das war insofern ganz cool, weil man hat John Zendik wirklich angemerkt, dass der Scorny Shawnee ihm viel bedeutet und dass er sehr dankbar ist und sowas. Das fand ich eigentlich ganz nett. Boah, dann wurde es echt richtig hart. Man muss auch sagen, man hat an der Aufteilung auch ganz klar gesehen, wo die Prioritäten lagen, weil ich glaube, der ganze Fall ging eine Stunde 40 oder so, Stunde 45. Und ich glaube, die ersten 3 Inaktivs waren nach einer Stunde durch. Und dann, also es ist ja bei den Hall of Fames immer so, MLJ sagt kurz was, dann kommt so ein Einspieler, dann kommt derjenige, der die quasi introductet und dann sprechen diejenigen selbst. Und als MLJ halt quasi vor dem Einspieler das kurz anmoderieren sollte mit Jeff Cannonball, war er halt schon so am Heulen, deswegen kann man verstehen kurz.
Ja.
Da kam halt der Einspieler, dann haben sie so das gezeigt und so. Und eingeführt hat ihn dann natürlich Tony Deppen, weil wie gesagt, der ist auch der Trauzeuge, also sie sind wechselseitig die Trauzeugen gewesen. Und ich wusste nicht, wie Tony Deppen dann gesagt hat, so ja, verzeiht mir das, aber ich bin nicht so gut als Public Speaker. Ich weiß, ich tanze immer halbnackt im Ring rum, aber das ist auch immer Tony Deppen und der redet, ist halt Anthony Deppen. Und man hat das auch während der Hall of Fame schon gesehen. Die saßen auch alle an einem Tisch zusammen. Also Tony Deppen mit seiner Frau, Jeff Cannonball mit seiner Frau und dem Kind. Und das wusste ich nicht, das habe ich dann im Nachhinein herausbekommen, da saß noch eine Person, wo ich nicht wusste, dass die wohl mit beiden ziemlich gut befreundet ist. Die saß dann quasi neben Jeff Cannonball und seiner Frau und seinem Kind. Das war Faye Jackson.
Oh, krass.
Das wusste ich tatsächlich vorher gar nicht, aber die saßen da quasi an einem Tisch. Und weil ich meinte, ich dachte so, das ist doch Faye Jackson, die da sitzt. Und dann habe ich so ein bisschen auf Social Media geguckt. Ja, das war sie auch. Aber auf jeden Fall, dann hat halt Tony Deppen erzählt, wie die beiden halt zusammen im Wrestling so groß geworden sind. Was ich zum Beispiel auch ganz witzig fand und gar nicht wusste, ist, also die Frau von Jeff Cannonball, für die, die es nicht wissen, ist ja auch eigentlich eine Wrestlerin gewesen, Tara Calloway, die auch, also ich kannte die vor allen Dingen hier durch Interspecies Wrestling, die hatte ein ganz lustiges Gimmick, die war quasi die Dinosaurier-Mutti, die hatte immer so Dinosaurier-Eier, auf die sie sich draufgesetzt hat und so, also ganz wild. Und Tony Deppen und Tara Calloway kannten sich, bevor Tara Calloway und ihr späterer Ehemann Jeff Cannonball sich kannten, tatsächlich. Und zwar aus, also Tony Deppen kommt ja aus dem, ja, also im Endeffekt kommt er aus dem Backyard Wrestling. Und da war Tara Calloway halt auch, und als Tara Calloway und Jeff Cannonball ihr erstes Date hatten, hat Tony Deppen ihm vorher irgendwie so ein Video geschickt von Tara Calloway, wie sie einfach mal so ein Match so komplett botcht. Und er hat auch gesagt, ich habe das nie veröffentlicht oder so. Und das war das Erste, was Jeff Cannonball über sie wusste. Das fand ich ganz witzig. Ist auch übrigens tatsächlich, was viele auch nicht wissen, Tony Deppen war ja im Backyard-Bereich schon irgendwie Anfang der 2000er aktiv, und dadurch kennt er viele Leute auch schon ewig. Also er und er ist, glaube ich, der älteste Wrestling-Freund von Daniel Maccabee, aber das nur am Rand. auf jeden Fall, und dann ging es halt auf Jeff Cannonball, und es war schon hart, weil, ach ja, und vorher noch, also du konntest dann schon sehen, Jeff Cannonball hat gesagt, also Jeff Cannonball konnte aufstehen, der konnte auch ein paar Meter gehen, aber der kam halt nicht in den Ring. Und dann haben die ihm dieses Podest, was da sonst immer steht, wo man die redet, haben die ihm rausgestellt. Und wenn ich sage die, dann meine ich auf der einen Seite Tony Depp und auf der anderen Seite George Zellab, der dann nämlich auch dazu kam, erzählt hat, wie die zusammen angefangen haben in irgendwelchen Lower-Level-Ligen in Pennsylvania und in New Jersey und so, ist ja alles an der Ecke. Und dann sagt er, ja, am 14.09. wird es halt eine eigene Show für Jeff Cannonball geben, um halt Geld zusammen, das Cannonball-Fest. Steht noch nicht fest, wo das übertragen wird, aber es wird auf jeden Fall irgendwo übertragen.
Ja.
Könnte man auch vorstellen, dass es YouTube ist oder so. Ja, und dann kam auf jeden Fall Jeff Cannonball, und das war dann richtig schlimm, weil er hat dann so von dieser Diagnose auch erzählt, die er bekommen hatte, und das war ja auch noch alles nicht lange her, ich glaube 3 Wochen oder so, hat der Ende letzten Jahres sogar noch gewesselt. Und der ist wirklich so krass in Tränen ausgebrochen, das war wirklich Wahnsinn, und alles sehr, sehr, alle da haben auch geheult. Also es war teilweise echt ein bisschen schwer mit anzusehen, muss man sagen. Lauf. Aber es war schon schön zu sehen, wie die zusammengehalten haben, und ich hoffe, dass da viele auch, dass da viel zusammenkommt bei der Show, weil da kommt jetzt einfach sehr viel auf die Familie zu. Wie gesagt, Kind ist gerade mal 1,5. Die müssen jetzt quasi von dem Gehalt der Frau leben. Da müssen jetzt viele Therapien eingeleitet werden. Da müssen jetzt auch Sachen im Haus umgebaut werden, weil er halt auf Dauer auf den Rollstuhl angewiesen sein wird. Alles barrierefrei und so weiter. Also jeder, ich kenne auch Leute, die zum Beispiel MS haben, da ist das ja ähnlich. Da ist einfach sehr, sehr viel, was dann da kommt. Und ich hoffe, dass da viel gesammelt wird. Genau. Also insgesamt war es tatsächlich, also wie gesagt, es war zwar traurig, aber irgendwie auch schön, aber war tatsächlich eine Hall of Fame, wo ich nicht bereut habe, die geguckt zu haben.
Das freut mich. Also klar, der Grund und alles ein trauriger, aber da finde ich es einfach schön, wie die Deathmatch-Community zusammenhängt, zusammenliegt und
die haben ja auch schon sehr viel Geld über das GoFundMe gesammelt. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe auch keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Aber der Besitzer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, hat, glaube ich, $15.000 gespendet.
Nee, 50, glaube ich sogar. Aber
50 sogar, du hast recht, 50 hat er sogar
mal
gespendet. Oder war es 50? Auf jeden Fall eine fünfstellige Summe. Oder, also, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber das fand ich krass auf jeden Fall.
Nee, 10.000.
Okay, also, ja. Aber ich fand es auf jeden Fall heftig, weil ansonsten war es natürlich Namen, die man kannte, so aus der Wrestling und Deathmatch.
Cuban did not comment on this action.
Ja, das fand ich auf jeden Fall cool.
Ja. Und, nee, fand ich auch sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, das war's von uns. Das war's vom Independent Circuit, vom Catch Club. Das hat mir einen großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Danke dir auch.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!